Wir hören eine übersetzte Predigt von Duerr Zickens mit dem Thema Tag und Nacht. Tag und Nacht. Ich möchte mal versuchen, euch zu erklären, welcher der Unterschied zwischen Tag und Nacht ist. Ihr kennt alle den Anfang im ersten Buch Mose. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis und so weiter. Wenn der Geist Gottes über den Wassern schwebt, wo ist Gott selbst dann? Das ist natürlich eine seltsame Frage, denn Gott ist Geist. Er schwebte also selbst über den Wassern. Und Gott sprach Licht. Er äußerte sich und er sah, dass Licht gut war. Und Gott trennte das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte er Tag, die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Wenn es Abend gewesen ist und Morgen gewesen ist, was ist dann nicht gewesen? Die Nacht. Nein, die Nacht gab es gewiss nicht. Es gab eine riesige kristallene Kugel rund um die Erde. Eiskristall, die Hiob einen gegossenen Spiegel nannte, Rakia, das, was fest zusammengenagelt wurde. Wir nennen das Firmament. Hier gibt es das Wort Firm, das fest bedeutet. Das gab es also rund um die Erde. Ob die Sonne nun sozusagen untergegangen war oder nicht, es gab immer ein schimmerndes Licht. Es gab also keine Nacht. Das Firmament war durchsichtig und bestand wahrscheinlich aus Eis, was bei der Sintflut gebrochen worden ist. Wann gab es dann eigentlich Tagesende? Es wurde Abend und es wurde Morgen. Der Tag war also nach dem Morgen zu Ende gegangen. Ich gebe euch etwas, um darüber nachzudenken. In gewissem Sinne begann der neue Tag eigentlich am Nachmittag. Die Nacht wird nicht erwähnt, weil die Nacht nicht zum Tag gehört. Jetzt aber passiert etwas Merkwürdiges. Die sechs Tage folgen einander auf und dann kommt der siebte Tag. Jetzt sagt Gott, ich werde mich ausruhen. Er ruht sich aus und genießt alles, was er schöpferisch zustande gebracht hat. Oder, laut einer anderen Bibelübersetzung, was er entworfen hatte, um zu entwickeln. Es war alles nur noch Anfang, wunderbar, denn Gott ist nicht jemand, der nur ausgewachsene Bäume, die Blütentagen, anpflanzt. Er ist jemand von Prinzipien, von Samen. Zacharja nennt das den Tag der kleinen Dinge oder Anfänge. Gott unterbrach seine Schöpfungsarbeit. Haben diese Tage 24 Stunden gedauert? Das ist eine törichte Diskussion über die Schöpfung. Denn ein Tag kann sehr lange dauern. Es ist aber augenfällig, dass Gott speziell diesen siebten Tag segnet. Er segnet diesen Tag besonders. Es ist der Tag des Herrn, deines Gottes. In anderen Worten, das ist der Tag des Herrn. Das Merkwürdige aller sechs Tage ist, dass davon gesagt wird, es wurde Abend und es wurde Morgen. Von diesem siebten Tag wird das nicht gesagt. Dieser Tag, der Ruhetag Gottes, ist noch lange nicht zu Ende gegangen. Das ist doch seltsam. Das ist sowieso eine sehr lange Zeitspanne. Und über dem Ruhen genießt Gott von allem, wovon er sah, dass es gut war. In der hebräischen Urtext steht, dass er sah, dass es schön war. Und du kannst dich darauf verlassen, dass es wirklich schön war. Genauso wie die neue Schöpfung. Schau mal um dich herum, was für schöne Menschen wir sind. Während dieses Ruhetags aber störte der Satan die Ruhe Gottes. Und dadurch kam die geistliche Nacht über die Erde. Später, als das eiskristallene Firmament bei der Sündflut zerbrach, sind auch die Nächte entstanden. Aber erst kam die geistliche Nacht über die Erde. Das ist die Finsternis, der Tod. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, heißt skoteinos, das im Grunde Bedeckung bedeutet. Das Wort Zelt ist davon auch abgeleitet, also etwas, das eine Bedeckung ist. Es kam eine Bedeckung über den Menschen, der Schleier des Todes. Der siebte Tag, den Gott besonders segnete, um völlig in seine Ruhe einzugehen, wurde durch den Fluch des Bösen gespaltet. Das ist Segen entgegengesetzt. Um das bewirken zu können, hat er sich auf den Menschen gestürzt. Es gibt also eine Bedeckung über alle Menschen, denn jeder Mensch muss schließlich sterben, wie er wisst. Es geht hier aber über den geistlichen Tod, der den Menschen schon seit Anbeginn in seinem Griff hat. Nenne es den Schleier der Nacht, der über deinem Denken ist, die Finsternis der Trauer um das verlorene ewige Leben, schrecklich. Was muss Gott erlitten haben, als er sah, dass der Mensch zeitlich wurde, aus der Gegenwart Gottes weggerissen? Darum dachte ich, ich nenne die Bibel mal ein Tagebuch, das Buch des Tages. Nichtsdestotrotz gibt es eine schwarze Seite drinnen. Das Licht des Tages gibt sowohl Licht wie auch Wärme. Und das ist schön. Man wärmt sich an der Sonne, an dem Sonnenschein, so wohltuend, so warm. Und hier hat man ein Bild von Gott. Gottes freundliche Antlitz schenkt uns das Licht, aber auch Heiterkeit. Und warum ist Gott so froh und heiter? Weil er dich sieht. Kennst du das? Dass es Leute gibt, die sofort froh werden, wenn sie dich begegnen. Du denkst, wie ist es möglich, dass ich die Ursache ihrer Freude bin? Was macht der Vater, wenn er den verlorenen Sohn sieht? Im Griechischen steht buchstäblich, er lief hin und so weiter. Ein Gott, der läuft. Was hältst du davon? Nur weil er dich sieht. Das ist seine Herzensfreude. Und das Tagelicht erhellt die Erde. Und die Erde ist Bild des natürlichen Menschen. Du wirst also erhellt. Und es gibt nichts Schöneres als einen Menschen, wiewohl er in Lumpen gekleidet ist und geistlich verkrüppelt, der ans Licht tritt. Du wirst sichtbar. Das ist schön, darüber sollst du mal nachdenken. Ich werde sichtbar. Und Nacht ist nichts anderes als die Abwesenheit von Licht. Alles stirbt, denn ohne Liebe gibt es kein Leben. Denn das Licht ist das Bild der göttlichen Liebe. Und wie lernt man zu lieben? Ich weiß nicht, ob du mal bei den Propheten über den Tag des Herrn gelesen hast. Wenn du das alles nebeneinander setzt, dann wirst du davon nicht gerade fröhlich. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Es ist alles Schrecken, Unheil und Elend. Wenn man das liest, denkt man, soll das so sein? Ebenfalls, wenn man das Buch der Offenbarung von Johannes mit ängstlichen Augen liest, wird man nicht gerade fröhlich. Wir haben festgestellt, dass der Tag des Herrn der Sabbat ist, der Ruhetag Gottes. Dieser wird auch Tag der Tage genannt. Das ist der siebte Tag, auch genannt der große Tag oder Tag des Gerichts. Wir kommen der Lösung unserer Frage schon näher. Als ich als kleiner Junge über den Tag des Gerichts las, dann bekam ich furchtbare Herzklopfen, denn ich dachte, jetzt werde ich bestraft, denn Gott sieht ja alles. Ich hatte immer Angst vor ihm, schrecklich, obwohl Jesus sagt, ich bin nicht gekommen zu verurteilen, sondern zu retten. Ich werde das Elend, das über dich gekommen ist, von dir wegnehmen. Zum Gericht bin ich gekommen, sagt Jesus, was nicht bedeutet, dass er Menschen ständig korrigiert und bestraft. Er sagt, wenn du mir glaubst, dann entsteht eine Trennung zwischen dir und dem, was nicht zu dir gehört. Das ist Gericht und das fängt bei dem Haus Gottes an. Jesus war die erste Wohnung Gottes, in der Vater wohnte. Da hat es angefangen. Und dann kommt die nächste Wohnung. Jedes Haus wird befreit von der Fluch der Zeit, von dem Fluch der Sünde und des Todes. Ein wundervoller Prozess. Dieser Text ist oft falsch ausgelegt worden. Die Trennung fängt also in dir selbst an. Und das ist ein fortwährender Prozess. Auch die Trennung von widerlichen und guten Gedanken. Du bist nicht mehr unter dem Gericht, sondern du bist freigesprochen. Der schönste Ausdruck für jeden Tag finde ich der jüngste Tag. Dieses Wort ist voller Leben. Jüngster Tag. Martha verwendet dieses Wort, als Lazarus gestorben ist, und Jesus sagt, dass er wieder aufstehen wird. Sie erwidert dann, das weiß ich, bei der Auferstehung am letzten Tag. Im Holländischen ist das durch jüngsten Tag übersetzt worden. Jesus antwortet dann mit, ich bin die Auferstehung. Er hätte auch sagen können, ich bin der jüngste Tag, weil dieser mit ihm angefangen hat. Wunderbar, der jüngste Tag. Du bist auferstanden. Du hast angefangen zu leben. Du hast Zeitliches mit Ewigem ausgetauscht. Und die Neuschöpfung hat begonnen. Bei Gott wirst du ewig. Ja, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung. Und darum sind wir Kinder des Tages. Das ist sozusagen der erste Tag der neuen Schöpfung. Eigentlich ist es der Uranfang, als Gott sprach, es werde Licht. Die Zeit gibt es für dich also nicht länger. Das sollst du behalten. Die Zeit ist zeitlich. Der Mensch wurde damals der Zeit unterworfen. Und dann ist Gott in die Zeit hineingegangen, damit der Mensch wieder ewig werde. Du bist also ein ewig lebender Mensch. Man könnte es auch so sagen, wie in Psalm 110 steht. Du bist geboren worden aus der Gebärmutter des Tagesanbruchs. Wer ist also deine Mutter? Die Morgenröte. Ist das aber eine schöne Mutter? Du bist aus Liebe, aus Licht geboren. Jetzt verstehe ich auch diesen Ausdruck. Licht aus Licht. Du bist also Licht aus Gottes Licht. Du bist ein Kind des Lichts. Und jetzt ein ganz bemerkenswerter Text, wovon das Evangelium des Johannes eigentlich voll ist. Hier steht, dass Jesus, wenn er am Kreuz hängt, noch einen Schwamm mit Essig bekommt. Und dann sagt er plötzlich, wenn er völlig am Ende seines Leidens gekommen ist, es ist vollbracht. Das rührt mich sehr. Dann beugt er sein Haupt und übergibt den Geist. Jetzt fängt er seine Arbeit im Totenreich an. Johannes schreibt weiter, die Juden nun, Juden sind Leute aus Judäa, nicht ein separates Volk, damit wir nicht denken, dass die Juden Jesus ermordet haben. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Ruhetag war. Größere Heuchelei kann man sich kaum vorstellen. Hier gibt es einen Zwischensatz. denn der Tag jenes Sabbats war groß. Das war also nicht der darauf folgende Sabbat, gemäß der Zeitrechnung. Hier geht es aber um die Gegebenheit, dass Jesus alles vollbracht hat. Und Johannes sagt, der Tag jenes Sabbats war groß. Im griechischen Text steht aber nicht groß, sondern großartig. Eine andere Übersetzung gibt mächtig. Es ist ungeheuer eindrucksvoll, denn es geht hier über den Tag der Tage, den Gerichtstag. Und so hat er das Gericht zum Sieg hinausgeführt. Der Tag des Gerichts hat angefangen, so ein feierliches Ereignis. Der jüngste Tag ist angebrochen. Gottes Ruhetag ist wiederhergestellt. Denn Johannes spricht vom Sabbat. Der Verfasser des Hebräerbriefes sagt, ein Mensch kann wieder zu seiner Ruhe kommen. Jetzt ist Gott voller Hoffnung, dass jedermann in seine Ruhe eingehen wird. Denn dann ruht man in Frieden. Das ist der himmlische Sabbat, Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Es ist vollbracht. Jesus hat damals den Tod besiegt und es ist ihm gelungen, den Menschen in den Sabbat Gottes zu bringen. Ein großartiger Tag für die ganze Menschheit. Dann wird der Zeit ein Ende gesetzt und ersetzt durch heute. Denn wann ist heute? Heute bedeutet immer im Königreich Gottes. Wenn einer der gehängten Übeltäter sagt, und das finde ich einen prachtvollen gläubigen Gesuch, wenn du in dein Reich kommst, gedenke meiner. So ein Kerl, ja, einer aus den kriminellen Kreisen, aber ein Gläubiger. Da muss Jesus so überrascht gewesen sein. Er erwidert, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die Zeit wird in Ewigkeit verwandelt. Der Bruch ist geheilt worden. Das ist etwas Zeitloses. Und das ist der Tag, den der Herr gemacht hat, der Tag des Herrn. Beim Propheten Zacharia 14, Vers 7 lesen wir etwas Merkwürdiges. Zur Zeit des Abends, da wird Licht werden. Das sollte man mal zu einem Kind sagen. Das antwortet dann, unmöglich, denn nach dem Abend folgt die Nacht. Zacharia aber sagt, zur Zeit des Abends, da wird Licht werden. Jesus hat den Abend in den himmlischen Regionen verbracht und die Nacht und hat es wieder ans Licht gebracht. Im Himmel war es auch wüst und leer und viel Finsternis. Und Gott sagt in der Gestalt seines Sohnes, es werde Licht. Und es ward Licht. Denn im Totenreich hat Jesus sein Licht scheinen lassen. Das muss dort eine Revolution gegeben haben. Die Gerechten, die dort waren, sagten, da ist er. Abraham hatte es schon spüren dürfen. Denn er wird Prophet genannt. Er hatte den Tag des Herrn bereits gesehen, sagt Jesus. Und er hat vor Freude gehüpft. Was? Antworteten die Leute und sagten, Jesus sei verrückt. Zur Zeit des Abends aber, da wird Licht werden, denn es wird keine Nacht mehr geben. Wie während der Tage bei Schöpfungsanfang. Der Tag des Herrn hat der Nacht ein Ende gesetzt. Viele Leute reden vom Ende der Tage. Das stimmt, aber es bedeutet der Anfang der Ewigkeit, der Beginn des Lichts. Verrenne dich nicht in die Endzeit. Ich sage absichtlich, verrenne dich nicht in die Endzeit, sondern öffne deine Augen im Licht des Anfangs. Und diese Zeit hat schon angefangen. Der Tag des Herrn hat schon bei der Auferstehung Jesu angefangen. Es ist so unwahrscheinlich schön. Das steht auch in der Offenbarung von Johannes. Und Nacht wird nicht mehr sein. Es ist doch ein riesiges Fest für alle Menschen, dass die geistliche Nacht vorüber ist. Und in der himmlischen Stadt wird es auch keine Nacht mehr geben. Eine ganze Menge von Menschen denkt, dass sie im himmlischen Jerusalem wohnen. Das stimmt gar nicht. Denn Gott wohnt dort. Du bist das himmlische Jerusalem. In dir ist keine Nacht mehr. Der Tod ist weg. David hat zweimal eine bemerkenswerte Weissagung geäußert. Er nimmt seine Harfe und sagt, ich will aufwecken die Morgenröte. David, das ist nicht so schwierig, die Morgenröte kommt wie von selbst. Denken wir mal ein bisschen weiter. Er sagt, ich will die Morgenröte aufwecken. Es betrifft hier eine Weissagung über Jesus. Ich will das Licht zum Vorschein bringen. Und ich kann das beschleunigen. Ich werde sie aufwecken. Ich möchte nicht, dass es noch länger verborgen bleibt. Die Morgenröte aufwecken, das muss Jesus gewiss auch gelesen haben. Sein Vater hat ihn auch aufgeweckt. Er hat das Licht wieder zum Vorschein gebracht. Im Hohelied 6, Vers 10 steht etwas Schönes. Wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte? Hier wird man zutiefst gerührt. Hier kommt eine Gestalt wie das Morgenlicht, wie die Morgenröte. Und über wen geht es? Über die Frau. Oder wie Offenbarung 12, Vers 1 sagt, eine Frau bekleidet mit der Sonne. Ist das aber eine strahlende Erscheinung? Schau um dich herum, da ist sie. Und sie ist an erster Stelle die Frau, Jesus Christi. Darüber möchte ich auch mal predigen. Aber die Frau Jesu, seine Frau, wie die Morgenröte, so ein schöner Mensch. Petrus schreibt, dass man den Tag des Herrn beschleunigen kann. Aber wie? Wie macht man das? Ich bin immer froh, wenn ich einen guten Lehrer finde. Jetzt weiß ich, wie das möglich ist. Indem man immer heller scheint, beschleunigt man diesen Tag. Der Morgen ist schon angebrochen und scheint immer heller, bis der Tag voll da ist. Das kann man beschleunigen. Das Elend um dich herum wird immer mehr. Dazu braucht man keinen Fernseher, um das feststellen zu können. Denn das spürt man sowieso. So viele geistliche Schrecken, so viel Gewalt in deiner Umgebung. Kümmere dich nur darum, dass du immer heller leuchtest. Man kann diesen Tag beschleunigen, indem man immer mehr das Wesen Gottes widerspiegelt. Denn das bedeutet leuchten. Der göttlichen Natur Teilhaber sein. Leuchte nur inmitten eines verkehrten, verdrehten, tyrannisierten Geschlechts. Denn die Erde leidet und seufzt. Das geht nur weiter und weiter. Und Jesus sagt auch, um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Das heißt also, man kann den Tag beschleunigen, indem man immer heller leuchtet. Die Widerstände werden kräftiger, aber du leuchte nur. Sonne, Mond und Sterne, Himmelslichter, da wird über uns gesprochen, über den Vater, den Sohn und über die Menschen. Sonne, Mond und Sterne. Ein jüdischer Bibelübersetzer schreibt etwas sehr Schönes über 1. Mose 1, Vers 14. Es werden die hinter den Nebeln scheinenden Lichtquellen auf Erde sichtbar. Wie sich das genau abgespielt hat, weiß ich nicht. Aber ich kann mir dabei geistlich sehr viel vorstellen. Wie lange ist Gott nicht hinter den Nebeln der menschlichen Gedanken verborgen geblieben? Er ist die Sonne und Jesus der Mond. Denn jedermann redet über Jesus, aber ich bin dann geneigt, freundlicherweise zu fragen, welche Jesus meint man? Weil es mehrere Vorstellungen von Jesus gibt. Aber welcher ist der wahrhaftige Jesus? Und die Sterne? Die sind auch hinter Nebeln verschleiert. Der wichtigste Schleier ist der Tod. Und der wurde vernichtet. Wenn der Todesschleier von deinem Angesicht verschwunden ist, dann erscheinst du im Himmel. Dein Gesicht wird also enthüllt. Und das griechische Wort für Enthüllung ist Apokalypse. Das sollst du nicht mehr vergessen. Apo bedeutet Weg und Kalypso ist Schleier. Dieses Wort wird auch immer wieder in der Bibel gebraucht. Apokalypse now. Schau mal, mit welchen Worten das Buch der Offenbarung anfängt. Es fängt mit der Offenbarung Jesu Christi an, die Gott ihm gegeben hat, die Enthüllung von Jesus Christus. Also umso mehr wir enthüllt werden, desto mehr das Angesicht von Jesus Christus und dadurch auch das Angesicht Gottes sichtbar wird. Dann wirst du enthüllt. Und manchen unter uns rate ich, lass dich bitte mal enthüllen. Gleich werde ich einige von diesen Schleiern aufzählen. Lass dich endlich mal lieben, denn ohne diese Liebe schaffst du es gewiss nicht. Denn dann kommst du niemals ans Licht. Ich möchte so gerne mal deine wahre Gestalt sehen. Lass mal über dich leuchten, denn man kann sich hinter seltsamen Schleiern verbergen. Diese Schleier hindern dich daran, dein wahres Gesicht zu zeigen. Und eigentlich ist das Angesicht deines Vaters. Zum Beispiel die Angst, dich an Menschen zu heften, dich mit einer Gruppe zu verbinden. Das heißt Bindungsangst. Das führt zum Individualismus, zur Selbstrettung, zum Misstrauen. Wenn das keine Bindungsangst ist, was ist es dann? Oder du bist eigentlich eigensinnig. Wenn jemand Gott sucht und er oder sie möchte Gottes Gesicht sehen und du bist eigensinnig, dann kann der Suchende das Angesicht Gottes nicht sehen, weil es verschleiert ist. Oder du träumst darauf los, weil du eine große Fantasie hast. Und du bist deswegen bekannt, dann kann man das Angesicht Gottes auch nicht sehen. Die Angst, sich selbst sehen zu lassen, so wie man ist, kann sehr tief verwurzelt sein. Vor allem, wenn man in der Jugendzeit abschreckende Erfahrungen gemacht hat. Davon gibt es viele Beispiele. Und schau, was damals passierte. Wie du geistlich vergewaltigt wurdest. Logisch, dass solche Menschen Angst haben. Wir wollen darum ein gutes geistliches Klima schaffen, wodurch diese Angst verschwinden kann und den Verängstigten die Gelegenheit geben, sich zu äußern. Also nicht an jenen Leuten herumfummeln. Oder man ist eifersüchtig. Du vergleichst die Leute immer miteinander oder mit dir selbst. Die Eifersucht spielt eine Hauptrolle und hängt wie ein Vorhang vor deinem Gesicht. Ich kann Gott nicht sehen, bevor der Vorhang verschwunden ist. Ja, lass den Vorhang mal in Zweien gerissen werden. Oder es ist ein Schleier von Intellektualismus. Man möchte alles logisch begründen. Und es gelingt uns, alles schön einzuordnen. Man lernt ein paar Bücher auswendig, im 1. Korinther 13 steht, aber keine Liebe habe, das heißt, dass du keine Ahnung von der Liebe Gottes zu dir hast. Diese kannst du dann auch nicht widerspiegeln. Was nützen dir dann all diese Kenntnisse? Ihn kennen, darum geht es. Das ist nur das einzig Wichtige und nur so können Menschen Gott kennenlernen. Oder du bist durch deine Erfahrungen misstrauisch geworden. Das ist möglich. Immerhin ist es ein Schleier. Oder alles beiseite schieben, indem man über alles lacht. Das können manche Leute sehr gut. Haha, es geht mir prima. Alles wird witzig dargestellt. Es gibt einen Vorhang vor deinem Gesicht, vielleicht mit witzigen Vorstellungen darauf. aber es steht dem wirklichen Licht im Wege. Man kann einfach nicht über alles lachend hinweggehen. Oder Bitterheit über alles, was man dir angetan hat. Ich glaube, dass jeder von uns davon eine Menge Beispiele geben könnte. Ich sowieso. Die Bitterheit bringt einen Schatten über dein Gesicht. Oder Selbstzweifel. Gott sieht dich aber und sagt, ich zweifle gar nicht an dir, überhaupt nicht. Das macht dich sicher und holt Zweifel bei dir weg. Oder, und das ist sehr schlimm, du bist gar nicht froh über dich selbst. Wenn dir auch gesagt wird, sei froh über dich selbst, dann wirst du dadurch nicht geheilt. Wenn jemand froh ist, dass er dir begegnet. Meine Frau hat mich das gelehrt, denn ich war überhaupt nicht froh über mich selbst. Und im Laufe der Jahre bin ich von diesem negativen Gedanken erlöst. Und Gott hat das verstärkt.